Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama Fürsorge Podcasts. Heute geht es um eine spannende Frage. Ist es eigentlich noch normal? Wann werden Erschöpfung, Traurigkeit, Müdigkeit und Co. so schlimm, dass ich mir professionelle Hilfe holen muss? Damit beschäftigt sich Anna Abtus in dem Buch Herbarium der Gefühle. Anna ist Mutter einer Tochter und nach der Geburt ging es ihr mit ihrem Muttersein nicht so gut. Sie war sich aber nicht sicher, ist das noch normal? Geht es mir eigentlich schlecht genug, um mir Hilfe zu holen? Und deshalb hat sie jetzt ein kleines Buch rausgebracht, das sich genau mit dieser Frage beschäftigt und das soll anderen Müttern helfen, ihre psychische Belastung besser einschätzen zu können. Danke, Anna, für dieses Buch, das ich gern vor ein paar Jahren schon gehabt hätte. Schön, dass du heute zu Gast bist.
Ja, vielen Dank. Ich bin sehr gerne hier.
Danke. Also, tatsächlich merke ich diese Frage in der Arbeit wahnsinnig oft. Dieses, ist das noch normal? Und nicht nur von den Mamas selber, sondern auch vom Umfeld. So, weil Mutterschaft wird ja schon einfach damit verbunden. Da ist man halt müde und das ist anstrengend. Und wenn man dann sagt, ja, ich komme nicht zum Schlafen, ja, sagt jeder, ja, ja, ist klar, du hast ja ein Baby. Da wird auch gar nicht weiter nachgefragt, ist das eine Schlafstörung? Hältst du dich selber wach oder hält dich dein Baby wach? Sondern das ist halt einfach normal. Mütter sind müde, Mütter sind angestrengt, Mütter sind erschöpft und so richtig nachgucken, ist das noch normal? Können wir hier wirklich noch davon reden? Das ist so mit Mutterschaft verknüpft oder ist es schon was, wo man Hilfe braucht? Auch das ist tatsächlich ganz viel Thema, sowohl bei Müttern selber als auch beim Umfeld. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil es, glaube ich, wirklich vielen helfen kann. Und ja, vielleicht magst du uns einfach mal tatsächlich kurz deine Geschichte erzählen. Wie war es für dich am Anfang als Mama? Und was hat dann dazu geführt, dass du gesagt hast, ja, ich schreibe das auf?
Gerne. Also meine Geschichte ging eigentlich total gut los. Ich hatte eine Bilderbuch-Schwangerschaft, habe mich kein einziges Mal übergeben, irgendwie liebevoller Partner, alles toll, irgendwie easy in die Elternzeit gegangen vom Arbeitgeber und so, alles mega gut. Mhm. Und dann, irgendwie 4 Wochen vor dem Entbindungstermin, hat sich meine Tochter in die Beckenendlage umgedreht und ich glaube, das war eigentlich so der Anfang von dann irgendwie 2 wirklich schweren Jahren für mich, weil danach war die Geburt wirklich, wirklich schwierig, sehr lang und auch nicht immer mit Consent meinerseits zu den Sachen, die dann da passiert sind. Und das Krasse für mich war, dass dann ja, als ich dann meine Tochter endlich hatte sozusagen, hatte ich bis dahin schon irgendwie 28 Stunden Sachen durchgemacht, die in ihrer Schlimmheit so schlimm waren, wie wahrscheinlich nichts in 10 Jahren zusammengenommen. Und das war dann gleichzeitig der Moment, wo ich auf einmal so viel leisten musste und so viel Verantwortung hatte, gefühlt, wie ja auch vorher noch nie. Weil wir haben dann kein Familienzimmer bekommen, leider. Der Termin war auch viel später als geplant und alles. Und dann hatte ich gerade eben diesen Kaiserschnitt. Ich hatte noch nie so eine Bauch-OP, wo mir irgendwie ein Körperteil aufgeschnitten wird. Und dann hatte ich das gerade hinter mir. Und dann bekomme ich dieses Kind und es ist Nacht. Ja, und jetzt mach mal. Jetzt fang mal an, Mutter zu sein. Und das fand ich einfach richtig schlimm. Und klar, gab es da eine Hebamme und ich habe die auch mehrmals geholt und so. Und dann hat die mir irgendwie geholfen mit Anlegen und so. Aber das waren alles so sehr konkrete Sachen, bei denen mir dann geholfen wurde. Und nicht dieses, Entschuldigung, ich glaube, ich muss jetzt mal irgendwie 3 Monate in eine Kur, wo sich jemand mit mir auseinandersetzt, was mir gerade mit mir passiert ist. Und mir hilft auch wieder physisch beisammenzukommen und so. Und das war ja gar nicht Programm. Also das Gegenteil davon war Programm. Programm war stillen, wickeln, sich ums Kind kümmern.
Funktionieren.
Und, ja, funktionieren und zwar auf so einem Niveau, dass ich habe noch nie so viel geleistet und ich war noch nie so fertig dabei. Und das war irgendwie so krass für mich, dass da gar keine Rückbildung für mich geplant war. Gefühlt ging es bei der Rückbildung nur um irgendwie meine funktionierenden Körperteile, um ob jetzt irgendwie meine Gebärmutter sich wieder gut zusammenzieht, um nochmal ein Baby zu kriegen. Aber irgendwie so um die Rückbildung für mich als Person, das hat irgendwie gar keinen gejuckt. Und wenn ich dann irgendwie mit anderen Müttern gefragt habe, es geht mir hier nicht um Stilltipps, aber wie ist denn das jetzt alles überhaupt zu schaffen? Dann waren alle so, hey, mach's doch voll gut, guck mal, dein Kind entwickelt sich und so. Und das war irgendwie für mich so, ja, aber das ist überhaupt nicht meine Frage. Ich verstehe gar nicht, wie das zu leisten ist. Und ich meine, in meinem Fall die Mütter, mit denen ich gesprochen habe, die kannte ich auch nicht besonders gut, weil meine Freundinnen alle nach mir jetzt, also Kinder bekommen haben. Und ja, und dann war ich damit einfach sehr lange überfordert und ich habe einfach nicht verstanden, ob das jetzt wirklich noch normal ist oder nicht. Also stelle ich mich irgendwie blöd an oder bin ich irgendwie, weil meine Familie ist, glaube ich, mehr, da herrscht mehr das Ideal von Mutterglück ist das größte Glück und dann ist man auf den Flügeln der Liebe und die tragen einen dann über alle Schwierigkeiten. Das war, also nichts war bei mir mit Flügeln der Liebe. Ich glaube im Nachhinein auch, dass vielleicht, weil die Geburt so schwierig war, ich weiß es nicht, ich hätte es gern damals gemessen, kann man wohl auch, haben wir aber nicht, irgendwelche Oxytocin-Niveaus oder so hat man bei mir nicht gemessen, aber ich habe die Vermutung, dass das bei mir auch einfach nicht passiert ist. Also dieses, ich schaue mein Kind an und explodiere vor Glück, passiert schönerweise jetzt, und meine Tochter ist 5. Und damals aber nicht. Also ich hatte das einfach nicht, so dieses, wow, oh mein Gott, nichts war vorher so schön. Und als ich dann Geburtsgeschichten von Freundinnen gehört habe, die dann irgendwie, ich weiß es nicht, Dammschnitt und also wirklich schwierige Sachen hinter sich hatten und dann in der WhatsApp-Sprachnachricht von mein Kind ist jetzt da, über allen Wolken schweben und erzählen, ah, ja, Dammschnitt, ja, 28 Stunden wehen, so schön alles, so schön dieses Kind, wenn ich dieses Kind angucke. Dann dachte ich mir, es ist richtig schön, ich freue mich wirklich für dich, ich bin zu Tränen gerührt, dass es dir so gut damit geht. Ich bin auch zu Tränen um mich gerührt, dass es mir nie so ging. Und ja, das war einfach schlecht. Und in dem Moment konnte ich irgendwie auch nicht so darum trauern, dass ich das nicht hatte, weil ich ständig damit gekämpft habe, dass mir mein Kind so leid getan hat. Was hat denn das? Das ist eh so klein und schutzlos. Was für Chancen kann das denn überhaupt haben, wenn es auch noch eine Mutter hat, die nicht vor Glück platzt, wenn es sie sieht? Und es ist einfach so, du hast gar keine Chance, Kind. Das ist unfair. Das hast du nicht verdient. Du bist ein cooles Kind. So. Also, und das war einfach ja sehr schwierig für mich. Und ich habe dann trotzdem versucht. Ich habe dann irgendwie so einen Krabbelkurs gemacht und da habe ich ja auch die Frau gefragt, so, ich habe sie auch mal zur Seite genommen und gesagt, du, ich glaube, ich krieg das irgendwie nicht hin. Mir geht's wirklich nicht gut. Ja, Mensch, du musst mal gucken, ob du nochmal das mit dem Pucken versuchst und so. Nein, nicht Pucken. Es geht mir nicht um konkrete Sachen. Ich krieg das insgesamt nicht hin. Und das war irgendwie gar nicht gehört. Und dann irgendwann ging es dann auch los, dass ich, wenn ich irgendwie auf Netflix diese Kachel von Grey's Anatomy, von dieser Arztserie gesehen habe, habe ich einfach direkt als Sturzbach angefangen zu weinen. Also Netflix aufgemacht, geheult. Ist ein Auto vorbeigefahren mit einer Sirene, die mich ans Krankenhaus erinnert hat, sofort geheult. Also diese Geburtserfahrung war einfach wirklich krass für mich. Und das habe ich dann meiner Frauenärztin erzählt und gesagt, wenn ich an die Geburt denke, dann fange ich im Sturz an zu weinen. Ja, du musst mal ein Vollbad nehmen und vielleicht auch diese Kaiserschnittnarbe eincremen. Nein, also das ist hier nicht Stufe Vollbad. Das ist hier Stufe, hier ist was nicht richtig. Aber leider war ich eben nicht genug bestehend drauf, um zu sagen, um dann irgendwie nochmal zu fragen und zu widersprechen. Ich dachte, okay, na, die wird schon wissen. Also das ist eine Frauenärztin mit jahrelanger Erfahrung. Wenn die mir sagt, dass das, was ich sage, alles hier Quatsch ist und mein Kind sei doch so süß, dann ist das Problem wahrscheinlich nicht echt. Also dann, die wird es ja wohl wissen. Und genau, und deswegen war das einfach so lange und so kompliziert, bis ich dann, ich habe dann auch natürlich nachts gegoogelt, Wochenbettdepression, bin ich das? Und diese Symptome, die haben auch nicht zu mir gepasst. Also da, ich dachte halt auch, also ne, nachts selber an sich Symptome googeln, wissen wir alle vielleicht nicht so schlau, aber ja. Macht man.
Wir waren alle da.
Ja. Ja. Und in dieser Recherche dachte ich halt auch, das sei wie so ein Bravo-Test. Und wenn man da nicht genug Punkte hat, dann hat man es nicht gewonnen. Und ich war halt auch, ich habe mir diese Symptome angeguckt. Und ich hatte vielleicht irgendwie 2 davon, aber auf jeden Fall nicht alle 10. Und dann dachte ich, okay, man darf aber bestimmt nur zur Psychotherapie mit irgendwas, wenn man halt diese Punkte, diese Liste erfüllt, habe ich aber nie erfüllt. Und dann habe ich das halt auch gedacht, so, ja, mit was für ein Problem gehe ich denn da bitte hin? Ich habe einen tollen Partner, ich habe ein gesundes Kind, ich habe eine Wohnung, ich habe Elterngeld. Was ist denn jetzt mein Problem? So, warum glaube ich denn jetzt, dass ich da jemanden den Therapieplatz wegnehme, der oder die wahrscheinlich irgendeine ganz krasse, ganz hilfeverdienende Störung hat? Und das, ja genau, das hat irgendwie sehr lange gedauert. Und dann bin ich aber doch, hab ich erstmal irgendwie ein Buch gelesen, das mir sehr geholfen hat, zu so einem bindungsorientiertem Erziehungsziel. Und in dem Buch ging es auch darum, so, du kannst alle Bücher lesen, die du willst, aber wenn es dir als Mutter nicht gut genug geht, dann kannst du auch als Mutter nicht gut genug funktionieren. Und da kannst du machen, also wenn du nicht in Ordnung bist, dann wird das auch wahrscheinlich nicht klappen. Und das war irgendwie so für mich dieses, leider habe ich das gebraucht, dass erst mein Kind mir legitimiert, dass ich mir Hilfe hole. Ich dachte irgendwie, ich für mich selber darf das nicht. Als Mutter darfst du ja nur Sachen machen, die für dein Kind sind. Vor allem, wenn das noch so klein ist. Aber das war irgendwie so für mich ein guter Weg, da reinzufinden und mir selber zu erklären, ich darf das, weil ich mache das ja auch für mein Kind. Und ab dann war irgendwie die Route okay. Mhm. Und dann habe ich eine wirklich ganz fantastische, zum Glück, ich glaube, ich hatte da auch einfach mega Glück, richtig tolle Therapeutin gefunden. Und ja, und dann wurde es einfach besser. Und es wurde offensichtlich nicht auf einen Schlag besser, sondern mit der Zeit. Aber einfach, als ich angefangen habe, war mein Ziel einfach, manchmal Pause haben davon, wie verzweifelt und schlecht alles ist. Das war irgendwie so, man macht ja immer so Therapieziele und das war einfach so, ich möchte manchmal kurz Pause von der Verzweiflung haben. So einmal die Woche 10 Minuten wäre schon cool. Mhm. Und dann ist das irgendwann passiert und irgendwann wurden einfach die Phasen oder so dieses Auftauchen aus dem Meer der Verzweiflung und der Schuld und alles, das wurde immer mehr und das ganze Schlechte wurde praktisch weniger und irgendwann ist es dann geflippt und das Normale oder sogar Gute war dann die Realität oder der Großteil meiner Zeit und das Schwierige, was es immer noch gibt und offensichtlich immer geben wird, das waren dann aber trotzdem weniger der Zeit und das war einfach, ja, das war einfach ganz fantastisch und natürlich war es in der Therapie auch viel Thema, dieses Schuldgefühl, warum bin ich nicht so glücklich als Mutter, liebe ich mein Kind nicht, was habe ich ihr angetan und so weiter. Und meine Therapeutin war aber auch da irgendwie so ganz entspannt. Also ich konnte ihr einfach die schlimmsten Gedanken erzählen, die ich habe, bei denen ich mir ganz sicher war, dass gleich das Jugendamt klingelt. Und dann war sie so, ja und jetzt habe ich schon Schlimmeres gehört. Und es war total schön, dass du in der Therapie, oder ich konnte da wirklich die allerschlimmsten Sachen erzählen und kam raus, ja, ist eigentlich nicht so schlimm, erzählen ihr ganz viele Frauen und deren Kinder sind auch okay. So und genau, und das war irgendwie gut. Und ja, und ihre Vermutung hat sich dann auch tatsächlich bestätigt, dass bei mir am Ende, als dann nicht mehr alles so überdeckt war von schlechter Geburtserfahrung, Schuld danach, Verzweiflung, nicht zurechtkommen und so weiter, als das dann alles wegging oder zu einem großen Teil wegging, dann konnte ich auch Sachen für meine Tochter fühlen und bin jetzt total begeistert von diesem Kind. Und es ist irgendwie, ja, ich glaube, es ist einfach nicht besonders möglich, Liebe und Begeisterung zu fühlen, wenn so viele schlimme Dinge vor sich gehen. Und das war einfach richtig schön für mich festzustellen, dass, ja, ich sie sehr lieb habe, aber auch, dass es okay wäre, dass Mütter ihre Kinder verschieden lieb haben. Und dass es irgendwie, ja, dass das in Ordnung ist und dass viele verschiedene Grade von Muttersein in Ordnung sind. Bei mir kam dann auch noch irgendwie, das war so ein ganzes Knäuel an Sachen irgendwie, ich würde mich eher so in die feministische Richtung einordnen und dann war ich auch noch streng zu mir, weil ich eigentlich gar nichts mehr geschafft habe neben dem Muttersein und das heißt, bin ich jetzt so eine 50er-Mami und...
Oh, ich kenn's so.
Und das ist irgendwie so albern, weil ja, das hat mir dann gerade noch gefehlt, so weißt du, Schuldgefühle auch noch in der Sphäre habe ich mir auch gemacht und genau, und dann haben wir natürlich auch diese Mental Load-Falle am Anfang mitgemacht, dass je mehr ich dann mit ihr irgendwie beim Kinderarzt war, desto mehr habe ich mich dann auch ausgekannt bei den Impfungen, desto mehr war es auch klar, dass ich wieder zum Kinderarzt gehe. Also dieser Teufelskreis aus Verantwortung haben wir auch am Anfang gemacht. Und in der Therapie haben wir einfach diese ganzen Sachen sehr Stück für Stück aufgearbeitet. Und zwischendurch war ich auch manchmal frustriert, weil ich dachte, hä, ich will, dass wir hier aufhören zu weinen, wenn ich über meine Geburtserfahrung nachdenke. Warum willst du jetzt irgendwas ganz anderes mit mir besprechen? Aber am Ende, meine Therapeutin hat einfach ein gutes Gefühl für das Tempo, das ich brauche und vielleicht auch, dass ich kann, damit ich ja, weil Therapie als Mutter ist ja nicht so, dass du irgendwie Sachen aufmachen kannst und dann dir die Zeit nehmen kannst, einen Monat lang in einem zerbrochenen Zustand zu sein, weil danach kitten wir alles wieder, sondern du bist in der Therapie, dann ist die Stunde rum, dann ist irgendwie noch eine halbe Stunde, um zu dir zu kommen und danach funktionierst du direkt weiter als Mutter. Und das war halt auch in der Therapie ganz toll, dass sie einfach... sie hat das nur in den Stückchen gemacht, in denen uns beiden klar war, dass ich danach wieder so weit beisammen sein kann, dass ich das nochmal schaffe. Und das war einfach auch richtig schön zu wissen, ja, dass sie das im Blick hat. Und dass sie mich nicht überfordert irgendwie.
Es ist die gute Werbung. Ich hätte gerne den Kontakt von deiner Therapeutin. Das klingt richtig gut. Und Michelle nickt hier schon auch die ganze... Also ich nick, weil ich die Gedanken alles so gut kenne. Und ich glaube, Michelle nickt, weil sie...
Ich nicke vor allem wegen dem wahnsinnig schönen, wertfreien Raum, den deine Psychotherapeutin aufgemacht hat für dich. Und der ist einfach wahnsinnig viel Gold wert. Und ich erzähle das in der Arbeit all unseren KooperationspartnerInnen und den Hebammen und den Psychotherapeutinnen und den Müttern selber. Allein schon, dass dieser Raum geöffnet wird, wo eine Mama einfach mal sagen kann, ich muss im Sturzbach weinen, wenn ich einen Krankenwagen sehe. Das muss Raum haben und das muss gesehen werden. Und wenn wir das wegwischen, im Privaten, im Beruflichen und dann vertiefen wir jedes Mal dieses Trauma, weil dann kommen diese Gedanken auf, die du auch geschildert hast, so, ja okay, wenn alle um mich rum sagen, es ist nicht so, dann wird es schon nichts sein oder dann habe ich Hilfe nicht verdient oder ne. Und dann, also es macht mich tatsächlich persönlich und beruflich wahnsinnig, wenn ich sowas höre. Und wenn ich es dann noch von Profis höre,
das dachte ich dann, mir auch grad, ja.
dann werde ich ehrlich gesagt richtig ärgerlich, weil ich mir denke, ihr solltet es am besten wissen, dass belastende, schwierige und traumatische Erlebnisse müssen Raum finden, um da sein zu dürfen, weil sonst manifestieren sie sich, sonst bleiben sie, weil sie wollen ja gesehen werden. Die klopfen dann so lange, bis sie...
Ja, voll.
Das tun sie einfach, gell? Die gehen nicht weg, bis sie diesen Raum bekommen haben und hingeguckt werden konnte. Das kann ich nur auch, sogar auch Privatpersonen, wirklich immer nur wieder raten. Wenn eine Mama kommt oder jemand, der was erlebt hat und diese Tür öffnet, da geht's mir nicht gut damit, dann bitte diesen Raum aufmachen. Oder wenn das selber nicht erträgt, dann wirklich sagen, so, okay, passt, jetzt sprich mit jemand drüber. Aber niemals, du, jetzt ist das Kind doch gesund, lass gut sein. Oder solche Sachen. Ganz. Und da freue ich mich sehr für dich, dass du eine wahnsinnig gute Therapeutin hattest, die diesen Raum in deinem Tempo geöffnet hat. Also deswegen, ja. Großes Lob an die Therapeutin, falls sie uns hört.
Danke dir, ja.
Und ich kann das so nachvollziehen, diese Gedanken, ist das jetzt schlimm genug? Bin ich krank genug? Nehme ich nicht jemandem was weg? Es funktioniert ja noch. Das Kind, ne, ich kann das Kind ja noch füttern, wickeln, keine Ahnung. Bei mir war es das zweite Kind. Das funktioniert ja erstaunlich gut, hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Aber dass ich irgendwie nächtelang wach lag und nicht mehr schlafen konnte dann und solche Geschichten. Ja, und jetzt war meine zweite Geburt war viel besser als die Ärzte. Bei mir ist das so, ich habe das mit so rübergenommen. Und es ist ja auch nicht immer eine schlechte Geburt, die sowas auslöst. Ne? Es gibt ja 1000 Ursachen. Aber ich habe da auch ganz arg an mir gezweifelt und dann habe ich immer, man sagt ja manchmal nur die Hälfte dann.
Man ja,
sagt,
voll.
Ich denke das und das und dann sagen alle, ja, ist normal. Und denke ich, ja, aber wenn du wüsstest, was ich eigentlich auch noch denke, dann wäre es vielleicht nicht mehr normal. Aber ich traue mich nicht, es vollumfänglich auszusprechen, was in mir gerade los ist, weil ich mich schäme, weil ich Angst habe. Ne, so. Und das habe ich in deiner Einladung, habe ich mich da auch so wiedererkannt und auch jetzt in dem, was du erzählst. Mhm. Dieser Schritt, den zu machen und dann irgendwie Tests zu machen und zu schauen, verdiene ich es schon?
Genau.
Also, Entschuldigung, die sind natürlich hilfreich. Ja. Aber ich finde, in deinem Buch ist es so, da ist so viel abgedeckt und du schreibst ja auch, es muss nicht alles, ne? Jeder hat, Psyche ist einfach individuell, aber das sind so viele Dinge und wenn man weiß, oh, an einigen Stellen, ich bin super geräuschempfindlich, mir fällt das Schlafen schwer oder ich habe krasse Schuldgefühle. Also das macht so ein großes Bild dessen, was diese Belastung ausmachen kann. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Das freut mich total zu hören.
Und was ich auch immer sage, ist halt diese Einzeldinge, die sich da aufsummieren können, bis man dann quasi genügend Kreuzchen im Bravo-Test hat für die Wochenbettdepression. Jedes einzelne dafür genommen kann ja schon als Warnsignal gedeutet werden. Das, natürlich hat irgendwann mal die Wissenschaft ein paar Kriterien festgelegt, um dann wirklich Diagnosen vorzunehmen. Das macht auch Sinn. Und auch diese Tests machen Sinn. Aber prinzipiell darf auch jede Mutter oder jeder psychisch belastete Mensch diese Einzelsymptome schon als Warnsignal nehmen. So schau mal, dein Körper oder deine Psyche möchten dich auf was aufmerksam machen. Ja, du kannst nicht mehr gut schlafen, das heißt, es geht dir nicht gut, es fehlt irgendwas. Auch wenn wir hier noch nicht im manifestierten klinisch-diagnostischen Bereich sind, kann ich doch eigentlich auch schon frühzeitig sagen, okay, dieses Warnsignal oder diese zwei Warnsignale zusammengenommen, dann nehme ich jetzt zum Anlass, mir Unterstützung zu suchen. Es muss ja auch nicht immer Psychotherapie oder ein Psychiater sein, sondern es gibt auch Beratungsstellen, wo man vielleicht ein bisschen niederschwelliger noch ist und dann einfach das schon zum Anlass zu nehmen, sich Unterstützung zu suchen, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass man den ganzen Fragebogen irgendwann wirklich komplett durchkreuzen kann. Und um bei den Fragebögen noch zu bleiben, also es gibt einige ja sehr, sehr gute, die auch das Symptom an und für sich schon in eine Formulierung gebracht haben. Mhm. Aber was ja gerade online, wenn man googelt, nachts um drei, dann findet man ja zum Beispiel dann auch so richtige Symptomlisten und die sind natürlich klinisch bezeichnet, ja. Also da steht dann eben Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit und dergleichen. Und man kann sich vielleicht unter den meisten so irgendwie ein bisschen was vorstellen, aber tatsächlich, wie sich das dann anfühlt, also dieses einzelne Symptom, um was man zum einen, wie man es ausdrücken würde oder wie es sich individuell anfühlt, das ist ja dann doch nochmal was anderes. Also zu mir kommt niemand in die Beratung und rattert Symptome runter, wie sie im Diagnosekriterium stehen. Da kommt niemand und sagt, ich fühle mich freudlos und antriebslos. Die sagen, ich komme nicht mehr aus dem Bett. Und die sagen, die Sachen, die mir früher Spaß gemacht haben, interessieren mich jetzt nicht mehr. Und hinter diesem Satz steckt das Symptom. Und da fand ich es total cool in deinem Buch, dass du eben keine Symptomlisten und Diagnosekriterien, sondern so kann sich das anfühlen. Da fand ich einen richtig guten Drehpunkt zu sagen, so, okay, ich diagnostiziere das hier jetzt gar nicht, sondern ich zeige dir mal, was Möglichkeiten sind, wie sich sowas anfühlen kann. Eben Traurigkeit, wie äußert die sich? Oder Angst, wie äußert die sich? Gell? Weil wir haben irgendwie alle so ein bisschen eine Vorstellung von Angst, ganz klar. Angst ist so eine Uremotion. Aber wie die sich im Alltag, im Einzelnen äußert, ist dann doch wieder sehr unterschiedlich. Und da sagst du ja auch, das sind Möglichkeiten und Beispiele, aber du brichst da diesen klinischen Begriff auf, runter auf die Erlebnisebene der einzelnen Person. Und da, also deswegen auch die Empfehlung an unsere Hörer und Hörerinnen, das kann ein sehr, sehr guter erster Zugang sein zu diesen möglichen Belastungen, vielleicht auch psychischen Erkrankungen, wenn es dann schon fortgeschritten ist. Das finde ich einen sehr guten Ansatzpunkt.
Das freut mich voll. Ich habe tatsächlich, als ich dann das Buch fertig hatte, mich mit einem Freund unterhalten, der Heilerziehungspfleger ist. Und der hat mir dann erzählt, dass jetzt wohl irgendwie in der nächsten Ausgabe von diesem ICD-10-Diagnostik-Ding in bestimmten, ich glaube in Persönlichkeitsstörungen, die sogar selber davon weggehen, Sachen zu Diagnosen zusammenzufassen, weil irgendwie wohl häufig bei Menschen irgendwie drei Symptome aus Diagnose 1 und drei Symptome aus Diagnose 2 auftreten und die dann insgesamt irgendwie nirgendwo dieses hohe Niveau erreichen, obwohl offensichtlich klar ist, bei dem Menschen irgendwie, der braucht Hilfe. Ja. Und ich fand es irgendwie total beruhigend, dass es da dann auch nicht mehr um Diagnosen geht, sondern einfach um das Benennen von, was für einen Name hat das, was ich habe, damit ich dann, wenn ich mit jemand spreche und ja auch wahrscheinlich nicht so lange Zeit habe zu erklären, was jetzt alles los ist, einfach irgendwie besser klar machen kann. Ja, wie ist meine Situation?
Genau, dass man ein bisschen weggeht von der Nomenklatur und wirklich ein bisschen mehr hingeht dazu, okay, es gibt verschiedene Symptome und Belastungsfaktoren und diese zusammengenommen erzeugen einen Leidensdruck, oder? Die Person leidet und möchte Hilfe. Ob das jetzt eben 3 von 5 auf der Skala und 7 von 10 auf der Skala sind, spielt dann nicht mehr so diese wahnsinnige Rolle, sondern die Belastung, die der Einzelne empfindet und den Leidensdruck und die Einschränkung im Alltag, das ist dann das Ausschlaggebende. Oder soll das sein? Wissenschaftlich betrachtet natürlich schwierig, da auf diese Dinge weiter zu erforschen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, und im Nachhinein denke ich mir auch, ja, mir ging es halt einfach total schlecht. Das hätte ich ja auch einfach mal sagen können, mir geht's jetzt so schlecht, ich komme allein nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Mhm. Jetzt kann ich das. Jetzt kann ich auch, wenn ich mit anderen Frauen arbeite, wenn wir in unseren Workshops sind, wenn wir hier im Podcast sind, jetzt kann ich das alles reflektieren. Aber A, musste ich das auch erst lernen. B, ging es mir ja damals so schlecht und das sagst du auch, ne, dann öffnet man sich und sagt zu der Gynäkologin, also da passt was nicht, und sagt sie, ja, ist normal.
Ja, und dann öffnest du dich wieder ein halbes Jahr.
Der Mut und die Kraft, die das gekostet hat, das auszusprechen zu jemandem, der mir doch... ist zwar die Ärztin, die eigene, aber trotzdem nicht super nah. Man öffnet sich das, also ich hatte das auch mal in einem anderen Kontext, ne, dass ich beim Arzt war und gesagt habe, also ich glaube, ich bräuchte irgendwie Hilfe, das geht nicht mehr. Und dann war der Ratschlag, rufen Sie doch mal eine Freundin an. Ne? Boah. Und es hat einfach drei Tage gedauert, bis ich mich von dieser Klatsche erholt hatte. weil ich wusste dann gar nicht mehr, was ich, also das war so, ja, man denkt sich
das dann. Das ist auch total entwertend.
Ja, und dann fühlt man sich einfach noch schlechter, obwohl man sich, trotzdem sage ich jetzt hier an alle, nehmt den Mut zusammen, das sind auch, also es gibt auch gute Reaktionen, ja, und es ist trotzdem hilfreich, es auszusprechen, aber es ist natürlich für Betroffene wahnsinnig schwierig, wenn die Tür zugeknallt wird, ja, und das ist ja auch immer ein Antrieb bei uns, Türen zu öffnen, für einen Raum zu geben. Ne? Wer jetzt hier zuhört und sich wiedererkennt, der weiß schon, okay, es ist nicht nur die Katharina, der so ging, es ist nur nicht nur die Klientin von Michelle, sondern da ist Anna auch noch, ne? Da ging es so, ich bin nicht allein und die haben Hilfe bekommen und du hast auch so schön erzählt, wie es Stück für Stück besser wurde. Ne? Also wie die Waage umgeschlagen ist und es dir immer wieder besser ging. Deswegen finde ich, jeder, der dafür Werbung macht, und Werbung ist ein böses Wort, aber der Mut macht, sich zu öffnen bei so einem Thema, hilft mindestens einem Menschen da draußen und meistens mehr, und das ist schon wert.
Ja, das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt, also ich glaube, es gibt ja, also für mich persönlich war jetzt Psychotherapie wirklich der Schlüssel, das war das, was geholfen hat. Ich glaube, das ist immer die Frage, wie gut man auch, also ich glaube, ich hatte auch einfach Glück, wir haben gut zusammengepasst. Und ich glaube, da gibt es ja auch andere Sachen, aber man kann ja auch irgendwie erstmal in, weiß ich nicht, in eine Beratungsstelle gehen oder überlegen, ob man irgendwie sich eine Haushaltshilfe holt oder in eine Eltern-Kind-Kur geht oder sich mal krankschreiben lässt für 6 Wochen, um überhaupt mal klarzukommen, zu überlegen, was gerade passiert. Aber überhaupt dieser Schritt, man muss halt erstmal sich selbst erlauben, überhaupt Hilfe zu holen. Und wie die dann aussieht, da muss man, glaube ich, halt suchen, was für einen irgendwie richtig passt.
Mhm. Genau,
also ich glaube, für mich war das einfach wirklich die Lösung, aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die denken, ja, also die einfach Psychotherapie nicht dran glauben oder was auch immer. Und mir wäre es einfach wichtig, dass man dann nicht sagt, ja, okay, dann hilft mir nichts mehr, sondern es gibt wirklich ja auch noch andere Sachen, die man machen kann. Und es ist ja auch oft eine Sache aus verschiedenen Faktoren. Bei mir ging es auch besser zwar die Therapie, aber ich habe dann auch in dem Zuge irgendwie auch was an meiner physischen Gesundheit gemacht, weil ich gemerkt habe, wie belastet ich bin und irgendwie auch am Haushalt was abgegeben und so. Und das ist ja alles irgendwie, das besteht ja alles aus verschiedenen Sachen. Und mir ist nur wichtig zu sagen, dass es nicht nur Psychotherapie irgendwie der einzige Weg ist, und wenn man das nicht macht, dann hat man keine Chance mehr, sondern ich glaube einfach, dass jede Entlastung, die man irgendwie macht, gut ist. Und ich glaube, ich war da auch vielleicht früher maximalistischer und habe gedacht, ich mache nur Sachen, die ganz sicher alles sofort blendend machen. Und jetzt bin ich echt bereit, das macht meinen Alltag 3% einfacher, dann mache ich das jetzt. Also, ja.
Sehr gut, sehr pragmatisch.
Das finde ich auch, ja. Ja. Ja, es ist ja auch, manche nehmen Medikamente. Ich habe mich da gewehrt zum Beispiel dagegen, würde ich auch nicht mehr so machen, aber habe dann Therapie gemacht. Ja, und ich habe am Anfang ja auch erst nur bei der Caritas, bevor es richtig Therapie war, mit Krankenkarte. Und viele von uns müssen ja auch wahnsinnig lange auf Therapieplätze warten. Und dann ist es ja gut zu wissen, dass es verschiedene Stellen gibt und Menschen, die einen da auch auffangen können in der Zeit, bis man da unterkommt. Ne? Dass man da nicht weiter allein sein muss in dieser Überforderung, sondern von unterschiedlichen Seiten Hilfe holen kann. Genau, und Entlastung ist ja das, was wir auch mit unserem ersten Buch Die Klügere gibt ab immer wieder raten. Das ist ja schon, nimmt schon mal ein bisschen von dem Druck. Das kann kein Trauma heilen und keine Depression heilen, aber es kann einfach den Alltag leichter machen auf diesem Weg dahin, dass es einem wieder besser geht. Und auch wenn es einem gut geht, macht es den Alltag viel leichter.
Voll. Ja, das ist ja sonst auch so ein Teufelskreis. Man ist so belastet, dass man keinen Raum hat, zu überlegen, was für Hilfe man braucht. Und dann wird man noch belasteter und hat, also das verstärkt sich ja auch so gegenseitig. Man braucht ja auch erstmal überhaupt Raum, um nachzudenken, wie geht's mir? Also ich habe mich monatelang am Anfang wahrscheinlich nicht gefragt, wie es mir geht, auch weil ich wusste, wenn ich da richtig reingehe, dann kommt praktisch die Flut, aber auch, weil da war keine Zeit und je wenig, also ne, man muss sich erstmal den Raum schaffen, überhaupt zu überlegen, wie es einem geht, ob es einem schlecht genug geht, was man dazu machen kann, da muss man erstmal hinkommen.
Ja, total, ja. Na, wir werden euch auch nochmal in die Shownotes ein paar so Anlaufstellen und Hilfsmöglichkeiten nennen. Du hast ja selber im Buch ein Vorwort von der Sabine Suhold und von Schatten und Licht. Auch immer eine sehr gute Anlaufstelle für Informationen und Hilfe. Kann man auch nochmal sehr empfehlen, Wenn es am Anfang einfach ein bisschen schwieriger ist, da findet man ganz sicher Menschen, die einem verstehen und die einem zuhören und die da den Raum öffnen. Und dann auch nochmal, wenn es rund um die Geburt ist, so wie es jetzt zum Beispiel in deinem Fall war, dann gibt es ja jetzt auch das Hilfetelefon für schwierige und belastende Geburten. Und wo man auch relativ, also sehr sicher sein kann, dass wenn man dort anruft, eben niemand sagt, dein Kind ist doch gesund. Da sitzen die Menschen, die schon diesen Raum sicherlich aufmachen werden, sonst wären sie da falsch. Genau. Das werden wir euch auch nochmal in die Shownotes packen. Ich würde mich an der Stelle ganz herzlich bedanken. Ich glaube, dass ganz viele Mütter zur Gänze oder in großen Teilen nachvollziehen können, was du da geschildert hast, wie du uns deinen Werdegang als Mama erzählt hast, dass da auch ganz viele nicken, nicht nur Katharina und ich. Ich weiß, es einfach wirklich sehr viele Menschen betrifft und ihr seid alle nicht allein da draußen und möchte dir dafür danken, dass du da so offen damit umgehst, weil ich glaube, wirklich jede einzelne Mama, die da diesen Raum öffnet und da offen drüber redet, kann wieder was anstoßen für andere Mütter, die sich fragen, ob es ihnen schon schlecht genug geht. Und genau, möchte dazu herzlichen Dank sagen. Infos über dein Buch Herbarium der Gefühle findet man beim Paloma Verlag, hast du mir gesagt. Da ist erschienen. Und es ist überall erhältlich, oder?
Also ja,
überall, genau, wo es Bücher gibt.
Das ist ganz schön. Alle, die jetzt zuschauen auf YouTube, es hat nämlich auch ganz tolle Illustrationen, die diese Gefühle nochmal illustrieren.
Ja, von der Rebecca Kamm, die hat das wirklich sehr schön gemacht. Und vielleicht noch zum Format vom Buch, weil das war mir auch ultra wichtig. Das ist das ist wirklich ganz schnell zu lesen und das ist auch mit Absicht so. Weil, also ich in der Situation, genau, man sieht, wie dünn es ist, ich hätte keine Zeit gehabt, mir jetzt irgendwie so ein 1000-Seiten-Schinken durchzulesen. Ich habe gar nicht so viel Zeit für mich alleine, das ist ja auch Teil des Problems. Und deswegen habe ich mir Mühe gegeben und ich glaube, dass das irgendwie in vielleicht 1-2 Stunden lesbar und es ist auch in Häppchen lesbar. Man kann das lesen und dann wieder 3 Tage im Schlaflosigkeitsmodus überhaupt nicht konzentriert sein, nichts machen und dann wieder. Also ich hoffe, es ist mir gelungen, dass das wirklich auch ganz unkompliziert und häppchenweise und so ist.
Cool, würde ich auf jeden Fall so bestätigen.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Gut.
Sehr cool. Dann herzlichen Dank an dich, Anna, dass du da warst und dir Zeit genommen hast, darüber zu erzählen.
Ja, euch auch ganz vielen Dank, dass ich kommen durfte und für das sehr angenehme Gespräch und übrigens auch für die anderen Folgen. Ich fand die mit dem Schuldgefühle für in Betreuung geben total gut und auch die mit Wir sind alle krank und machen jetzt Pommes vorm Fernseher. Ja, richtig toll. Das finde ich einfach voll schön. Ja. Ich finde, das muss man einfach immer öfter sagen, dass das Muttersein so ausschaut. Und das schaut nicht aus wie Instagram, alles ist in beigen Tönen und Montessori.
Das stimmt,
ist
halt
auch Pommes vom Fernseher.
Ja,
und das darf es auch sein.
Ja?
Absolut. Ja. Gut. Sehr cool. Ja, jetzt habt ihr es schon gehört. Also wer noch mehr von unseren Folgen sucht, wir sind auf Spotify und Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auch in Zukunft nichts verpassen wollt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bei Instagram folgt, wo wir es auch immer ankündigen. Unsere Videos gibt es ja auch auf YouTube. Wer mal gucken will, wie es eigentlich bei uns so ausschaut und wie wir mit den Stiften rumfuchteln, während wir reden. Katharina fühlt sich direkt ertappt. Genau, da freuen wir uns natürlich auch. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder für eine neue Folge. Bis dann. Ciao.
Tschüss.